Ja, damit ist eigentlich das Wesentliche des heutigen Abends getan. Könnte eigentlich hier aufhören, aber ich glaube, das wäre nicht das, was wir erwartet haben heute Abend. Deshalb möchte ich doch jetzt auf diese Themen zu sprechen kommen, die ich eingangs schon erwähnt habe. Vielleicht kurz doch eine repräsentative Umfrage hier drin. Wem ist es nun während der ganzen Zeit dieser kurzen Übung von 12 Minuten, ich habe nicht ganz genau geschaut, wem ist es nicht gelungen, die ganze Zeit bei der Atmung zu sein oder bei dem, was ich gesagt habe? Wer ist zurück in den Tag mit Gedanken gegangen oder hat sich an irgendwas erinnert, war nicht die ganze Zeit bei der Übung dabei? Können wir da mal die Hand heben? Also ja? Okay, dann machen wir mal kurzes Gegenmehr. Ja, es können ruhig ein paar aufstrecken. Ja, da gibt es ein paar, denen es gelungen ist. Das habe ich vermutet. Schnell abstellen. So. Okay, gut, nun läutet sicher nicht mehr. Schauen wir etwas kurz, was haben wir eigentlich gemacht hier? Wir haben mal festgestellt durch diese kleine Umfrage, dass es wahrscheinlich gar nicht so einfach ist, bei so einer simplen Beobachtung an sich, Atembeobachtung, nochmal die eigene Haltung wahrzunehmen. Es ist gar nicht so einfach, dabei zu bleiben. Ja. Okay, also es ist gar nicht so einfach, dabei zu bleiben. Wir werden gerne abgelenkt. Unser Hirn, unsere Gedanken, die sind permanent da. Das ist ein permanentes Grundrauschen, selbst dann, wenn wir eigentlich ganz ruhig da sitzen möchten, etwas beobachten möchten. Wir haben uns vielleicht auch etwas komisch und fremd gefühlt. Ja, was mache ich da eigentlich heute Abend? Da komme ich hierher, deinen Vortrag hören, dann sitze ich da auf dem Stuhl ruhig und höre mal da einfach, versuche mich reinzufühlen. Wir haben gemerkt, auf die eigene Haltung achten. Noch, ja, wie sitze ich eigentlich überhaupt bequem da und ist es angenehm? Wann habe ich eine innere Haltung, einfach eine äußere Haltung, die hilft, achtsam zu sein? Wir haben etwas schon, auch wenn es noch draußen etwas unruhig war, gemerkt, so wenn wir viele Leute zusammen sitzen, so die Kraft der Stille, mir geht es zumindest so, das ist etwas, ich liebe die Stille, die Ruhe, die da entsteht. Das konnten wir hier mal schon so ein wenig miteinander erleben. Und ich möchte jetzt auf so den ersten Untertitel zu sprechen kommen, Achtsamkeit, die unbekannte Kraft. In dieser in dieser Sitzmeditation, was haben wir gemacht? Wir sind einfach mal hingesessen, wir haben unsere Atmung beobachtet und eben dabei festgestellt, dass wir immer wieder abgelenkt wurden. Wir haben in der ganz kurzen Übung, die wir da zusammen gemacht haben, eigentlich die drei wichtigsten Felder oder Säulen der Achtsamkeit schon miteinander angeschaut. Diese Säulen der Achtsamkeit oder die drei Grundpfeiler der Achtsamkeit, die werden in einer ganz wichtigen Lehrrede von Buddha beschrieben, der Satipatthana Sutta, die vier Pfeiler der Achtsamkeit. Und da wird ausdrücklich erwähnt, das Achten auf den Körper. Das haben wir getan, indem wir versucht haben, unsere eigene Haltung wahrzunehmen, den Kontakt unseres Körpers, die Atembewegung, das ist eine taktile Empfindung, der Atemstrom. Also da haben wir einen Teil schon mal ein klein wenig kennengelernt. Die zweite Säule oder die zweite Grundlage der Achtsamkeitsschulung ist die Beobachtung der eigenen Gefühle, die entstehen und die da sind. Und der dritte Teil oder der dritte Pfeiler ist die Beobachtung der Gedanken, die da sind. Und wir haben eben gemerkt, da sind Gedanken da, einige von ihnen, die ziehen mich ab von dieser Beobachtung der Körperwahrnehmung oder der eigenen Wahrnehmung. Und diese drei Säulen der Achtsamkeit, die werden im MBC und auch im Buddhismus werden die geschult. Es gibt noch eine vierte Säule, sind dann die Beachtung der sonstigen Lehrinhalte, das spielt heute Abend hier keine Rolle. ganz entscheidend ist es, und deshalb wollte ich das auch an den Anfang hier stellen, ist, und das vergessen vielleicht oft als Kopfmenschen, die wir die meisten von uns sind, die eigene Wahrnehmung des eigenen Körpers. Weil sobald ich das tue, Entschuldigung, wenn ich versuche, ganz zur Körperwahrnehmung zu gehen oder zur Sinneserfahrung des Geschmacks, des Geruchs, der Berührung, der Empfindung auf der Haut, von Kälte, von Wärme, wenn wir da sind, mit unserer Aufmerksamkeit, sind wir noch nicht in Gedanken. Wir sind auch noch nicht in Urteil. Das kommt erst später. Vorher ist die unmittelbare Sinneswahrnehmung. Und weil die Gedanken viel zu tun haben mit Stress, viel zu tun haben mit Leiden, das nicht noch zu sprechen komme, ist es ganz wichtig, sich immer wieder auch von diesen Gedanken eine innere Distanz finden zu können. Und die auch als Gedanken sind einfach mal nur Gedanken. Im Buddhismus neben den fünf Sinneswahrnehmungen eine sechste Sinneswahrnehmung. Das ist genau gleich wie was ich höre. Ein Klang ist ein Gedanke, ist nichts anderes als ein Klang. Das ist eine ganz interessante Unterscheidung, die wir nicht so machen. Und so wie ich nichts dafür kann, was ich höre, kann ich eigentlich auch nichts dafür, was ich denke. Das ist mal was für uns ganz Fremdes. Oder wir definieren uns über unser Denken, das, was wir denken. Und indem wir zur Körperwahrnehmung gehen, zur unmittelbaren Körperwahrnehmung, ist ein Mittel, und deshalb ist es auch am Anfang dieser Lehrrede, distanzieren wir uns von dieser Gedankenmaschinerie in unserem Kopf. Und deshalb ist das auch etwas, was im MBSR-Programm und in sonstigen buddhistischen Schulungen auch geschult wird. Achtsamkeit ist uns nichts Unbekanntes. Die Kick ist ja Achtsamkeit die unbekannte Kraft, an sich falsch. Oder? Wir alle sind immer wieder achtsam. Wir sind bei diesen Wetterverhältnissen wahrscheinlich achtsam hierher gelaufen, dass wir nicht herumfallen. Wir waren vielleicht achtsam im Verkehr. Wir sind achtsam, wenn wir vielleicht eine Treppe raufsteigen, wenn wir irgendwas Schwieriges, eine Packung öffnen müssen und die geht nicht auf, da müssen wir ganz genau hinschauen, wie das jetzt geht. Wir alle kennen Achtsamkeit. Achtsamkeit ist etwas völlig Normales. Und deshalb ist sie nicht sehr eigentlich eine unbekannte Kraft einfach für sich, sondern sie ist unbekannt als ein Arbeitsinstrument, weitestgehend. Dass man diese Achtsamkeit, die wir einfach auch immer wieder haben im Alltag, dass man die speziell schulen und mit der arbeiten kann. Das ist das eher wohl Unbekannte daran. Und die Achtsamkeit ist eben ein wichtiges Mittel, um eigene Denkprozesse zu erkennen, wie das überhaupt entsteht, wie wir wahrnehmen, um das zu erkennen, um lernen zu sehen, wie wir funktionieren, da muss man genau hinschauen. Und es ist auch ganz eine wichtige Sache zu erkennen, wo sind wir so in Autopiloten gefangen, in unseren normalen Verhaltensweisen, wie wir auf irgendwas reagieren, wenn uns einer den Weg abschneidet auf der Straße. Oder wenn wir eben in Stress sind, wenn wir im Verkehr feststecken, was passiert dann? Wie reagiere ich eigentlich darauf? Werde ich da wütend? Werde ich aggressiv? Drücke ich auf die Hupe? Nehme ich die Vorfahrt? Ärgere ich mich? Hätte ich doch anders machen können? Und so weiter. Was läuft da normalerweise ab? Und das zu erkennen, was da so normalerweise in unseren antrainierten und angelernten und einfach in unseren Schlaufen abläuft, die wir ein Leben lang schon gelebt haben, für das braucht es auch diese Achtsamkeit und eine trainierte Achtsamkeit. Mir hilft selber immer wieder das Bild eines so aufgewühlten Tümpels, um klarzumachen, was es bei Achtsamkeit geht. Wenn wir so eine Pfütze haben oder eben so einen kleinen Weiher oder Tümpel und wir stochen da drin rum, dann wird Schlamm und Dreck aufgewühlt und wir sehen gar nichts mehr. Es ist einfach eine üble Suppe da und wir sehen nichts mehr. Das ist so ein wenig der Normalzustand, in dem wir uns befinden. Das überspitzt uns auch. Wir sind aufgewühlt, wir haben x Sinneswahrnehmung, wir haben ganz viele Sachen parallel zu tun. Wir sind permanent in einem Unruhezustand. Und wenn dieses Wasser sich beruhigt und da niemand mehr drin rumrührt, dann passiert sehr schnell, dass sich da das der größte Dreck absetzt. Und je länger das Wasser stehen bleibt, desto klarer wird es. Und das sind so zwei Elemente, die wir auch in der Meditation und diesen Übungen machen. Wir sitzen einfach mal ruhig hin. Wir machen nichts mehr. Wir nehmen uns auch zurück von äußeren Sinnesreizen, die einfach da sind. Und lassen Ruhe einkehren. Und Wenn diese Ruhe einkehrt, das ist der Sammlungsaspekt der Meditation. Es gibt zwei Aspekte, der Sammlungsaspekt und der Achtsamkeitsaspekt. Wenn diese Ruhe einkehrt und das Wasser langsam klar wird, dann sehen wir immer besser durch das Wasser durch, auf den Grund. Und wir kennen auch das, was früher aufgewühlt war, liegt nun am Grund, wir können das erkennen. Und das Glas wird immer klarer, wir sehen klarer, und das ist so der Klarblick, die Einsicht, die Aufmerksamkeit, die Achtsamkeit, die sich da einschaut. Ich sehe, was da ist. Und es kehrt Ruhe ein, und je nachdem kann ich mich sogar in dieser ruhigen und spiegelnden Oberfläche des Wassers erkennen. Das ist ein sehr häufig benutztes Bild in Lehrreden. Und die auch mir immer wieder hilft, um was geht es da eigentlich, wenn ich da einfach so hinsitze, so komisch. Und ich möchte vielleicht noch hier auch ein Zitat vorlesen von John Kabat-Zinn, dem Begründer des MBSR-Programmes, den ich eben hier mal vor 6 Jahren in Zürich in einem Vortrag gehört habe. Ich lese aus einem Abschnitt aus einem Buch von ihm vor. Achtsamkeit bedeutet, auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein. Bewusst im gegenwärtigen Augenblick und ohne zu urteilen. Bewusst hier im Augenblick bei der Körperwahrnehmung. Und nicht urteilen, ich bin schon wieder weg vom Atem. Ein Versager. Und ich kehre einfach zurück. Ohne zu urteilen. Diese Art der Aufmerksamkeit steigert das Gewahrsein und fördert die Klarheit, das klare Wasser, sowie die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblicks zu akzeptieren. Sie macht uns die Tatsache bewusst, dass unser Leben aus einer Folge von Augenblicken besteht. Wenn ich in der Meditation schaue, Atemzug um Atemzug, Einatmung, Ausatmung, kommen und gehen. Hier sitzen wir, ändern uns permanent, unser Körper. Ist alles in Bewegung. Von Augenblicken besteht. Das, was ich eben gesagt habe, ist jetzt schon nicht mehr da. Ist weg. Und jetzt ist es da. Ist schon wieder weg. Augenblick um Augenblick. Wenn wir in vielen dieser Augenblicke nicht völlig gegenwärtig sind, so übersehen wir nicht nur das, was in unserem Leben am wertvollsten ist, sondern wir erkennen auch nicht den Reichtum und die Tiefe unserer Möglichkeit zu wachsen und zu verändern. Wenn wir in diesem permanenten Rush sind von Betriebsamkeit, von Autopilot, erkennen wir nicht die Möglichkeiten, die der Augenblick uns bietet, auch jeweils als Chance. Achtsamkeit ist eine einfache und zugleich hochwirksame Methode, uns wieder in den Fluss des Lebens zu integrieren, uns wieder mit unserer Weisheit und Vitalität in Berührung zu bringen. Soweit etwas Zitat und ganz am Anfang steht auch etwas, das möchte ich nochmal hier betonen. Achtsamkeit bedeutet auf eine bestimmte Weise aufmerksam zu sein. Wir könnten auch das Wort Aufmerksamkeit anstelle von Achtsamkeit brauchen. Im Wort Aufmerksamkeit schwingt für mich auch eine Rücksichtnahme mit. Wenn ich aufmerksam bin auf jemanden, dann schaue ich auch, was der braucht. Wenn ich aufmerksam auf mich bin, dann merke ich, was brauche ich, was tut mir im Moment gut. Es geht bei dieser Achtsamkeit, die wir hier trainieren, nicht um eine sezierische, analytische, kalte, gefühllose Achtsamkeit. Das könnte man durchaus auch unterstellen. Man kann jemanden äußerst achtsam foltern. Braucht das wahrscheinlich sogar eine gewisse Achtsamkeit. Das kann man ganz kalt machen. Man kann sich selber fertig machen, wenn man sich beobachtet. Und sich verurteilt für das, was man da sieht. Diese Achtsamkeit, die hier gemeint ist, muss immer einen liebevollen Aspekt haben. Sonst wird sie schnell zu einem auch gefährlichen Instrument. Wir sind zwar, wie ich schon gesagt habe, immer wieder aufmerksam und achtsam, aber uns ist in der Regel nicht klar, dass wir hier ein unglaubliches Arbeitsmittel in den Händen haben. Und über dieses Mittel und was man damit auch tun kann, möchte ich ein wenig berichten. Und ich komme nun zum nächsten Abschnitt. Was ist MBSR? Auch einer der Untertitel. Also MBSR ist eine etwas sperrige, ich finde auch sehr unglückliche Abkürzung, da ist niemand wirklich glücklich darüber, aber es ist halt nun mal so. MBSR heißt Mindfulness-Based Stress Reduction. Also achtsamkeitsbasierte Stressreduktion auf gut Deutsch. Und dieses Programm, wir haben schon etwas gehört in der Einleitung, in meiner Vorstellung von Frau Krebs, dieses Programm wurde von John Kabat-Zinn begründet. John Kabat-Zinn ist von Haus aus Arzt und er hatte persönlich viel meditiert und Yoga gemacht und hat irgendwie gemerkt in seiner Arbeit als Arzt, es gibt Patienten, die fallen durch sämtliche Systeme durch, vor allem chronische Schmerzpatienten, da ist irgendwann die Medizin am Ende. Und er hatte das Gefühl, das, was ich hier so lerne in dieser Meditation für mich selber, was mich selber auch sehr geprägt hat, das könnte etwas sein für diese Patientengruppe. Und hat dann aus diesem Meditationsfundus, den er da kennengelernt hat, vor allem in der Zen-Tradition, hat er ein 8-Wochen-Programm gemacht, das für sich alleine steht, das abgekoppelt ist vom Untergrund oder von der Geschichte, aus der es kam. Da ist nichts Buddhistisches drin, überhaupt nichts. Das sind einfach ganz praktische Übungen wie hier. Das einzige Exotische vielleicht vorhin war diese Klangschale, aber da könnte ich auch irgendwas anderes nehmen oder gar nichts nehmen. Und dann würden wir sagen, ja, das ist einfach, da mal ruhig gesessen, das ist ja gar nichts Esoterisches, Religiöses, Abgefahrenes, Abgehobenes, das ist einfach mal, ja, hier sitzen, ruhig sitzen. Und das hat er ganz bewusst gemacht, um auch möglichst vielen Leuten nicht irgendwie eine Hemmschwelle aufzubauen, um da nicht kommen für etwas, was ihnen gut tun würde. Er hat dieses Programm eben ursprünglich für chronisch Kranke eigentlich mal entwickelt und hat gemerkt, dieses Instrument oder diese Techniken, die könnten helfen, dieser Patientengruppe mit dem unglaublichen Stress, den eine solche chronische Schmerzpatient hat oder sonstige schwere chronische Erkrankungen, auch so überhaupt schwere Erkrankungen, das setzt Leute in Stress. Weil es ist bedrohend, es bedroht die eigene Existenz. Und es geht hier ja nicht um vielleicht auch positiven Stress, sondern es geht um Stress, der irgendwo unsere eigene persönliche Integrität körperlich oder auch geistig bedroht. Für das ist ja die Stressreaktion auch da. Mein Stress ist gar nicht so schlimm, eigentlich. Wenn wir nicht uns stressen könnten, wären vielleicht schon ein paar Mal überfahren worden auf der Straße und hätten nicht schnell reagieren können auf eine gefährliche Situation. Für das ist Stress gut, diese Möglichkeit des Körpers. Aber wir reagieren auch mit den gleichen körperlichen Reaktionen auf ganz viele andere Sachen, die wir als bedrohlich empfinden. Im Geschäft, wenn wir eine E-Mail erhalten, einer macht uns komisch an auf der Straße, beleidigt uns. Da sind wir nicht in unserer Existenz bedroht, aber in unserer persönlichen Integrität, das was uns wichtig ist. Und da reagieren wir mit Stress drauf. Also es kann auch sein, Tod nahestehender Personen, das stresst, wie geht es mit mir weiter, was passiert jetzt mit mir, ich bin jetzt alleine. Die eben Krankheit, Versagensangst, was passiert, wenn ich jetzt plötzlich hier den Faden verliere und ich stehe da und sie schaut mich an und dann klingelt wieder das Telefon, was denken sie dann wohl und so. Also wir alle kennen das, solche unangenehme Situationen, die uns, wo wir Gefahr laufen, dass andere uns mal denken, was ist denn das für einer? Das ist so alles eine Stresssituation. Und dann natürlich auch, und ich denke, das können wir heute Abend sagen, den Stress des Älterwerdens. Was heißt älter werden? Da rede ich jetzt eben wirklich auch von mir. Ich merke das bei mir. Da ist Schwinden der körperlichen Kraft. Wenn ich mich mit meinem 19-jährigen Sohn vergleiche, der ist fitter als ich. Da kann ich nicht mehr mithalten. Schon mein 14-Jähriger, der übt relativ heftig Karate. Da habe ich keine Chance mehr. Also, obwohl der ist 14, ich bin 46. Also da ist die körperliche Kraft mit an. Die Angewiesenheit irgendwann auf andere. Ich kann nicht mehr für mich selber schauen. Der soziale Bedeutungsverlust, vielleicht wenn er mal eine angesehene Stelle hat, ein Amt, und dann gebe ich das auf, und jetzt, wer bin ich eigentlich jetzt, das gebe ich ab. Dann den Verlust von Angehörigen, das gehört damit dazu, das Alleinsein, das Wenigerwerden und das in einer Gesellschaft, wo das mehr eben erzählt. Das alles ist mit Stress verbunden und die Achtsamkeit soll hier helfen können. Ich möchte jetzt zu dem kleinen Exkurs kommen, eben, ja, wie hängt jetzt der MBS, das MBSR-Programm, das 8-wöchige Programm, ich muss vielleicht da noch was kurz dazu sagen, ich habe einfach gesagt, 8-wöchiges Programm, vielleicht etwas zu kurz, was macht man in so einem 8-wöchigen Programm, wenn man Kapazität begründet hat? Also es geht 8 Wochen und man trifft sich da einmal in der Woche, meistens am Abend, kann aber eben sonst sein, für rund 2,5 Stunden, und in diesem Übungszeit übt man so, wie Sitzmeditation wir es gemacht haben. Ganz unterschiedliche Meditationsformen lernt man miteinander und tauscht sich, und das ist ganz entscheidend, darüber aus. Was hat das in mir gemacht, was vielleicht eben auch nicht. Und kriegt Übungsmaterial nach Hause in Form von CDs, die der jeweilige Lehrer besprochen hat, die kann man zum Teil aber auch im Buchhandel kaufen, und übt das zu Hause. Und das ist für mich das Bestechende an dem Programm, nicht irgendwie abgehoben, irgend auf einer schönen Berg in der Einsamkeit und auf der Alm irgendwo. Das kann man nicht da auch machen, aber so ein Parallel zum ganz normalen Alltag, den man eigentlich hat. Und schaut, wie kann ich solche Übungen in den Alltag integrieren? Wie geht das? Und was macht das mit mir im Alltag? Und wir kriegen, man kriegt auch einige Hausaufgaben mit, zum Beispiel sich zu beobachten, wann fühle ich mich eigentlich gut im Alltag? Wann bin ich froh? Wie merke ich das überhaupt? Wie merke ich, wenn ich gestresst bin? Was mache ich dann? Eine ganze Reihe solcher Hausaufgaben, und mit diesen Hausaufgaben tauscht man sich aus. Und der Austausch in der Gruppe ist was ganz Wichtiges, weil all die Leute, die da hinkommen in den Kurs, das sind immer ganz interessante Leute, die sind alle in der gleichen Situation wie ich als Kurslehrer, aber auch all die Teilnehmer, und wir können sehr viel voneinander lernen in dieser Zeit. Der Kurs lebt ganz entscheidend mit von dem, und deshalb ist es auch ganz wichtig, dass man zu Hause eben übt. Die 40 Minuten, die Frau Krebs angesprochen hat, das schreibe ich sehr prominent und auch andere Lehrer auf meiner Webseite, in meinen Prospekten. Wenn man sich für den Kurs interessiert, dann soll man sich zumindest ganz fest vornehmen und auch seinen Zeitplan so einrichten, dass man verteilt über den Tag sich eben auf dem Block rund 40 Minuten üben kann. Nur wenn ich wirklich übe, passiert was. Das ist keine theoretische Veranstaltung, wo man was lesen kann, dann hat man es kapiert, sondern das muss man selber üben. Nur dann kann man auch im Kurs sich mit anderen darüber austauschen und voneinander lernen. Und diese Übungen, dieser Austausch wird dann ergänzt durch Referate, wo dann Inhalte der Übungen vertieft werden. Das dann auch eher, wenn ich nach Gusto des Kursleiters, der Kursleiterin, eine Psychologin wird vielleicht eher etwas aus der Psychologie erzählen, eine Yoga-Lehrerin etwas noch mehr von Yoga. Ich jetzt erzähle hier etwas mehr von der buddhistischen Spiritualität, als das vielleicht normalerweise der Fall ist in dem Kurs. Ja, und dann gibt es noch einen Tag, einen Achtsamkeitstag, wo man probiert, gemeinsam einen Tag lang all diese Übungen, die man erlernt hat, im Schweigen miteinander zu tun, zu absolvieren. Das fängt am Morgen an, man macht die Übungen, kein Gerede, keine Telefons, nichts. Man isst zusammen in Ruhe und am Schluss klingt der Tag dann aus, für die es wollen. Bei mir ist es zumindest so, kann man sich austauschen oder auch nicht und geht einfach ruhig nach Hause. So, das ist das 8-Wochen-Programm. Und dann ist das Programm fertig. Und Ziel ist es, dieses Programmes, dass man über diese Zeit der 8 Wochen begleitend zum Alltag erahnen kann oder erst einmal einen Werkzeugkoffer sich erarbeitet von verschiedensten Übungen, die werden nicht allen gefallen, aber die eine vielleicht schon, die andere nicht. Man merkt, was könnte ich in welchen Lebenssituationen, welche Übung könnte mir da helfen? Welche könnte ich dann auch praktizieren? Wenn man das lernt und auch wirklich schon spürt ihr das im Alltag, okay, das macht was mit mir. Vielleicht macht es auch nicht und dann ist nach dem Kurs die Sache erledigt, ist auch okay. Vielleicht macht es aber was und über die 8 Wochen habe ich die Chance, dem genügend Priorität zu geben in meinem Alltag, so dass es nach dem Kurs überlebt. Das wäre das Schöne, oder dass wir sowas mitbekommen, das sagt, okay, da will ich dranbleiben. Das interessiert mich, das macht was mit mir. Und deshalb finde ich auch so toll, dass es begleitend zum Alltag geht. Das noch. Musste doch noch nachschieben, was ist überhaupt dieses MBSR. Ja, und nun, dieser Ausflug MBSR und Buddhismus, nehme ich vielleicht klar, warum ich jetzt auf den Buddhismus noch hier zu sprechen komme, obwohl ja der John Kabat-Zinn nichts in diesem Programm eben hat, auch irgendwo bewusst. Ich sage schon vorweg, ich möchte bewusst auch etwas dazu sagen, weil, das hat mich auch am Vortag in Zürich gestört, beim Kabat-Zinn, habe ich ihm auch gesagt, hat er da nicht so Freude gesagt, er hat gar nicht gesagt, woher er nun seine ganze die Übungen hat, was ist die Basis, obwohl er das an vielen Orten auch schreibt, in dem Vortrag damals hat er es nicht gesagt. Und das stört mich etwas und ich finde es einfach wichtig, auch wenn MBSR für sich selber steht und eine große Kraft hat, doch kurz zu wissen, wie hängt das eigentlich zusammen, das ist das eine. Und ich finde es auch noch wichtig für unser Thema heute Abend des Älterwerdens. Deshalb möchte ich kurz diesen Ausflug dahin machen. Was war der Anspruch dieses großen Lehrers Buddha, der vor 2500 Jahren gelebt hat, also 500 vor Christus, schon lange, lange her. Er hat es selber in der sehr bildhaften Sprache des damaligen Indiens so formuliert, ich zitiere da aus einer Lehrrede der Kulavaka: So wie das Meerwasser nur einen Geschmack hat, den Geschmack des Salzes, so hat auch meine Lehre und Schulung nur einen Geschmack, den Geschmack der Befreiung vom Leiden. So war sein ganzer Anspruch. Er wollte nichts anderes lehren. Wenn er vom Leiden spricht, Leiden, da, ich weiß nicht, ob Sie jetzt auch von sich sagen würden, dass Sie im Momentan gerade leiden, vielleicht ist es so, aber mit Leiden verbinde zumindest ich etwas Großes, etwas Schweres, ein riesen Erdbeben mit vielen Toten und Verletzten, eine Katastrophe, den schweren Verlust eines geliebten Menschen, da ist wirklich Leiden da. Aber jetzt hier leiden wir, da bin ich nicht so sicher, ob das der Fall ist. Und ich möchte deshalb sagen, wie Leiden hier zu verstehen ist, und deshalb steht hier auch dieser Projektor. Ich möchte mit einer ganz einfachen Skizze tun, die mir selber irgendwie hilft, das immer wieder mal zu verstehen. Einigermaßen scharf. Macht man das hier scharf? Ja. Okay, gut. Also, wir sind hier. Und vermutlich gibt es einiges, also wenn ich mich jetzt mir vorhin vorstelle, ich saß vorne im Auto im Stau mitten in Zürich und es war schon halb, ich hätte hier sein müssen, dann hätte ich was anderes gerne gehabt. Ich war hier und ich hätte mir gewünscht, ich wäre hier. Oder vielleicht haben Sie heute Freude am Schnee, vielleicht aber auch nicht, Sie hätten sich was anderes gewünscht. Oder Sie hätten sich vorhin gewünscht beim Apéro, oh, ich hätte gerne von dem Häppchen gehabt, leider sind sie schon weg. Das heißt, ich bin vielleicht hier und ich möchte von etwas, was ich als angenehm empfinde, rechtzeitig hier zu sein, etwas Gutes zu essen, ein schönes Wochenende, eine tolle Theatervorstellung, ein schöner Film, ein tolles Buch. Ein schöner Sommertag. Ich möchte noch mehr von dem haben. Ich bin hier, der Tag neigt sich zu Ende, die Sonne geht unter. Aber wäre es noch schön, etwas mehr zu haben von dem. Wir sind sehr häufig, wenn wir achtsam hinschauen, wir merken das, wir sind sehr häufig auf dem Weg. Heute ist es schon gut, jetzt heute und wie es mir gerade geht. Aber das sollte ich noch haben, dann wäre es perfekt. Wenn das noch wäre, dann wäre es super. Dann wäre okay. Heute ist nicht die Hauptvorstellung, sondern es ist die Generalprobe für das, was morgen sein soll. Das Richtige kommt noch. Heute ist noch nicht vollständig. Es kommt dann. Das heißt, ich bin auf einem Weg von da, wo ich effektiv bin, zu einem Mehr. Ich möchte etwas mehr haben. Das ist ganz abhängig von unserem eigenen Gefühl und unserem Empfinden, was uns wichtig ist. Und wenn wir da genau hinschauen, wer von uns kann sich sagen, so ist jetzt momentan, es ist perfekt für mich, es braucht nichts mehr, es ist okay. Dann wären wir den Punkt, wo wir nicht darüber wollen. Oder es gibt Dinge, die sie sagen, es gibt Sachen, die sind heute, das sind einfach die Kehrseite, das sind wie die zwei Seiten einer Münze. Ich kann sagen, wenn das nicht mehr wäre, dann wäre auch perfekt. Das sollte endlich aufhören. Der Nachbar, der mich nervt, schon wieder hat er mir irgendwie, weiß nicht was, gemacht. Oder dieser Stau in Zürich, wenn das nicht mehr wäre auf meinem Arbeitsweg oder zu einem Vortrag, dann wäre es perfekt. Oder? Das sollte wirklich aufhören. Ich wehre mich gegen etwas. Ich wehre mich gegen das Älterwerden, gegen das Kranksein, gegen das Schwächerwerden. Das soll nicht sein. Ich hätte noch gern mehr Jugend, ich hätte gern weniger Alter. Wir merken, das sind zwei Kehrseiten. Ich hätte gern mehr einen längeren Sonnentag, der Tag soll nicht noch zu Ende gehen. Es ist wie zwei Seiten, es geht ums Gleiche. Und sobald wir hier von nach dahin streben, diese Distanz von dem Punkt, an dem wir sind und wo wir hinwollen oder eben auch nicht hinwollen, diese Distanz, das ist Leiden. Das ist Leiden. Und wir sehen, ich möchte vielleicht nur hier hin, dann ist es ein ganz kleines Leiden. Und es kann, ich brauche das unbedingt, sonst ist es nicht perfekt. Dann ist es ein größeres Leiden. Oder ich möchte nicht, dass meine Partnerin gestorben ist. Ich möchte nicht allein sein, sie soll noch sein, das soll weitergehen. Dann ist es Leiden groß und es kann von einem kleinen Unwohlsein bis ganz existenziellem Leiden gehen. Und dem Buddha ging es nicht nur um das riesige Leiden, sondern es ging um alle Schattierungen hier dazwischen. Und der Stress im MBSR-Programm ist einfach ein moderneres Wort und eigentlich auch eine Untergruppe, wenn man genau schaut, von Leiden. Es geht bei beiden ums Gleiche. Und deshalb ist nicht das MBSR-Programm auch aus diesem buddhistischen Umfeld nicht umsonst gewachsen. Und nun ist vielleicht die Frage, ja okay, nun wie ist ja der Buddha zu seinem Lebensprojekt der Leidenbefreiung gekommen? Und da finde ich es sehr interessant, auch für unser Thema heute Abend. Der Buddha ist in sehr begütertem Umfeld aufgewachsen. Ich kann sagen, er war ein Zürcher hier auf dieser Seite des Sees oder war ein begüterter Basler. Der ist in sicheren Verhältnissen aufgewachsen. Der Legende nach ein Königssohn, dem hat es an nichts gefehlt. Und seine Eltern haben ihn beschützt vor allem Unbill, der da sein kann. Hat immer nur junge, gesunde, schöne Menschen um sich her und genug zu essen und so weiter. Und als junger Mann wollte da etwas ausbrechen. Und hat vier Fahrten unternommen mit seinem Diener und Kutscher und ist in die nahe Stadt gefahren. Und das, was er da erlebt hat, das hat ihn auf den Weg, seinen Weg gebracht. Und das Erste, was er gesehen hat, und deshalb möchte ich es eben erzählen, ist, er ist einem sehr alten Menschen begegnet. Auf der ersten Fahrt hat er einen gebeugten Menschen gesehen, verwittertes Gesicht, ohne Zähne, triefende Augen, so wie damals die Alten eben auch noch waren, wirklich alt, hinfällig, gebrechlich auf der Straße. Und er hat ganz schockiert seinen Bediensteten gefragt, das hat er bisher nicht erlebt, das hat man eben von ihm ferngehalten zu Hause, gesagt, du, was hat denn der Mensch da? Und dann hat er ihm gesagt, ja, der ist alt. Ja, und ist das was, können das alle bekommen? Ja, selbstverständlich auch du und ich, wir werden alt, du wirst mal so sein. Das hat ihn total aus der Bahn geworfen. Und so hat es noch drei weitere Ausfahrten gegeben. Und die zweite, auf der zweiten Ausfahrt ist er einem ganz kranken Menschen begegnet, der da am Straßenrand saß und bettelte. Und auch da hat er nicht das für möglich gehalten, dass ihm das passieren kann. Hat dann auch bisher keiner gezeigt, hat keinen gesehen. Ähnlich wie bei uns, da werden die Kranken und die Alten weggesperrt oder jünger gemacht. Die sieht man nicht. War dabei in seinem Umfeld auch so. Und der dritte, auch ähnlich wie bei uns, ein Leichenzug. Damals hat man die Toten, und das macht man ja heute noch so in Indien anscheinend, durch die Straßen getragen zu einem Verbrennungsplatz, und er ist einem Leichenzug begegnet. Und auch da war er dann völlig außer sich. Was ist denn mit dem Menschen, der ist tot? Ich kann auch tot sein und so weiter. Und auf der vierten Ausfahrt, dann ist er einem Wanderers gegeben, wie es damals wieder gab, in Indien begegnet. Und da hat er dann erfahren, es gibt Leute, die sind auf dem Weg, die sind nicht, leben nicht in seinem Reichtum, die haben Sachen aufgegeben und haben sich auf der Suche nach etwas gemacht. Und diese vier Ausfahrten, speziell auch die ersten drei Ausfahrten, Alter, Krankheit, Tod, haben ihn motiviert, sein gesichertes Umfeld zu verlassen. Er war erst jung verheiratet, hat einen kleinen Jungen, er hat die Familie verlassen, so Niklaus von der Flü klingt ein wenig an, und er hat noch mehr Kinder, also Buddha verlässt sein gesichertes Umfeld und macht sich auf den Weg und führt während einigen Jahren das Leben eines solchen Wanderers, gehens ist bei verschiedenen Lehrern, fastet wahnsinnig streng, wäscht sich nicht mehr, schneidet sich die Haare, kaum bekleidet, und er treibt das so exzessiv, wie man das halt damals tat, dass er beinahe daran starb. Also und dann hat er irgendwann erkannt, nach x Jahren, ich tue das schon, ich war bei vielen Lehren, ich bin keinen Schritt weitergekommen meiner Frage nach der Leidbefreiung, nach der Lösung dieser Fragen, die mich da von zu Hause weggetrieben haben. Und in dieser etwas depressiven Zustand des Versagens, was tue ich hier eigentlich, wo soll ich eigentlich hin, ist ihm die Erinnerung gekommen an einen Zustand als ganz, ganz kleiner Junge, seine erste Erinnerung, wie man sie vielleicht noch so wohl gehabt hat, unter einem blühenden Apfelrosenbaum, wahrscheinlich in einer Wiege oder einer Kinderkrippe, hat in die Blüten geschaut, und dieser Zustand, an den er sich da erinnert hat, dieses völlige Einssein, diese Wohligkeit, dieses einfach Dasein, dieser Zustand ist ihm in Erinnerung gekommen, hat sich da zurückgegeben und gesagt, hey, das ist es ja eigentlich, was ich suche, das völlige Dasein, ganz präsent sein, einfach im Moment sein. Und hat sich dann entschieden, von dieser strengen Askese Abstand zu nehmen, hat wieder gegessen, hat wieder zu sich selber geschaut, hat dann auch seine damaligen Freunde deshalb verloren, die sagen, Ketzer, da wir mal, da wollen nichts mehr zu tun haben, die isst ja wieder und schaut zu dir. Und er hat dann einen Weg beschritten, der nennt sich auch nicht umsonst der mittlere Weg, finde ich eine schöne Bezeichnung, zwischen Überfluss, in dem er zuerst gelebt hat, und dieser massiven Askese, die sogar zu Lebensbedrohung führt, und hat gesagt, versucht einen Weg dazwischen, und hat sich dann hingesetzt und hat gesagt, ich setze mich jetzt so lange hin, nur der Legende nach, die ich sehr farbgebend und meditiere, so lange, bis ich die Lösung, bis ich herausfinde, wie ich diesen Zustand, auf den ich mich da erinnere, wieder erreichen kann. Er hat sich in vollständiger Sammlung und Achtsamkeit hingesetzt und ganz nach innen geschaut. Geschaut, was passiert da in mir? Wie entsteht Leiden? Und nach 8 Tagen ist er zur Erkenntnis gekommen, zu dem Erwachen, Erleuchten, das tönt etwas geschwollen, hat einfach erkannt, um was es geht. Er ist aufgewacht. Deshalb heißt Buddha der Aufgewachte aus der Täuschung. Und er hat die Antworten gefunden, nachdem er gesucht hat. Und nun, was ist ganz verkürzt seine Erkenntnis? Das ist nicht das Gefährliche, was ihr versucht, in einem Satz zu sagen, aber nichtsdestotrotz. Seine Erkenntnis war in erster Linie neben vielen anderen Sachen, aber für mich ist das persönlich das Entscheidende. Leid entsteht in dem Maße, wie wir uns gegen das, was ist, und das, was wir nicht ändern können, auflehnen. Deshalb hier nochmal diese Grafik, darum hilft mir die so. Indem wir uns gegen das, was ist, und das, was ist, das ist der Punkt, wo ich jetzt bin, indem wir uns dagegen auflehnen, davon weg wollen, woanders hin, in dem Maße entsteht Leiden. Leid ist nicht der Schmerz, haben wir vielleicht, aber das, was ich noch dazu fühle, ich bin krank, aber das, was ich dazu fühle, dass ich mit dem nicht sein kann, das ist Leiden. Krankheit kann nicht, die kann nicht verhindert werden, Sterben nicht, Tod nicht. Aber das, was ich dazu setze, das ist das Leiden, das ist verhinderbar. Und das hat er dann beschrieben, wie das geht. Und dass wir eben uns dagegen auflehnen, da und das Leid entsteht, der Grund dafür ist, dass wir eigentlich möchten, dass das, was angenehm ist, ewig dauert und nicht vergeht. Oder dass das, was unangenehm ist, erst gar nicht eintrifft. Und wenn es da ist, dass es dann abnimmt. Das möchten wir. Und ein ganz wichtiger Aspekt der Wirklichkeit ist, dass sie vergänglich ist, und das ist etwas, was wir nicht ändern können. Das ist so. Und wenn wir uns dagegen auflehnen, um ein schönes Bild von einem Lehrer von mir, von Fred Vollmann, zu brauchen, ist es, als würden wir nicht nach den Regeln Schach spielen. Schach hat eine Regel, jedes Gesellschaftsspiel. Wenn ich mich nicht an die Regel halten will, kann ich nicht Schach spielen. Und eine Regel des Lebens ist es, alles ist vergänglich. Das ist ein Teil seiner Erkenntnis, neben anderen Aspekten der Wirklichkeit, auf die ich jetzt hier nicht eingehen kann, würde viel zu weit führen. Und er hat dann einen Weg beschrieben und hat ihn auch noch gelehrt. Er hatte das Glück, noch lange leben zu können nach seiner Erkenntnis, oder wir hatten das Glück, denn er hatte dann die Zeit, das auch anderen mitzuteilen, und das hat er auch getan. Er hat nach uns 50, 60 Jahre lang von dem erzählt, und er hat einen sogenannten achtfachen Pfad gelehrt, aus 8 Elementen, die ihm helfen, dieses eigene zugefügte Leid zu bekämpfen. Und da kommen wir wieder mit einer Schlaufe zum MBSR. Ein Teil dieses achtfachen Pfades ist die Achtsamkeit. Ist eines der Mittel, die er da lehrt in diesem achtfachen Pfad, aus 8 Teilen, ist im achtfachen Programm, oder wie wir das nennen wollen. Und das nun ist eben ein ganz entscheidendes Mittel für viele andere Elemente. Und um die geht es auch im MBSR. Das ist auch ja der Grund, warum das Mindfulness-Based Stress Reduction heißt, oder achtsamkeitsbasierte Stressreduktion. Dieses Pfadelement des achtfachen Pfades ist ganz entscheidend hier. Damit komme ich zum nächsten Untertitel meines Referats. Ja, wie kann Achtsamkeit beim Älterwerden helfen? Wir haben gesehen, die Begegnung des das gut aus mit dieser existenziellen Frage Alter, und mit Alter hängt eben auch Krankheit und Tod eng zusammen, hat ihn überhaupt veranlasst, auf die Suche zu gehen. Und er ist zu seiner eigenen Erkenntnis gekommen, er konnte sich von dem befreien, indem er sich einfach hingesetzt hat und hingeschaut hat. Er war achtsam. Damit ich mich von dem Leiden, mit dem einhergeht, befreien kann, ich werde da nicht unsterblich. Also das schafft auch das MBSR-Programm und der Buddhismus nicht. Ich werde auch nicht mehr krank. Aber ich leide nicht mehr deshalb. Und das kann ich erreichen, indem ich hinschaue und schaue, was passiert in mir. Wie reagiere ich auf solche von außen kommenden oder auch mir selber zustoßenden unangenehmen Ereignissen? Was für eine Denktätigkeit, was für Impulse, was für Wünsche setzen ein? Was passiert da, wenn ich solchen Dingen wie älter werden, Krankheit und Tod begegne? Was möchte ich da eigentlich? Wo zieht es mich hin? Und indem ich das erkenne, kann ich damit besser arbeiten. Und gegeben ist eben diese Vergänglichkeit. Und diese Vergänglichkeit, die ist natürlich das Thema des Älterwerdens. Das passiert beim Älterwerden. Das ist die Vergänglichkeit, die wir da erleben. Und dieses, ich habe das schon erwähnt, das geht einher mit körperlichen Beschwerden, mit Bedeutungsverlust. Ich selber habe das auch etwas erlebt im letzten Monat. Ich habe im letzten Monat umgezogen und habe bei diesem Umzug ganz viele Dinge entsorgen müssen dürfen, darunter den Kinderwagen, also den von Kinderanhänger am Fahrrad, mit dem ich mit meinen Jungs unzählige Ausfahrten gemacht habe. Da passt nun einer nicht mehr alleine rein, früher hatten da 3/3 Platz. Ich habe viele Kinderbücher weggeworfen, Kinderkleider oder versorgt oder verschenkt. Und da wurde mir wieder bewusst, hey, das ist was Unglaubliches zu Ende in meinem Leben. Die sind alle heute größer als ich und das, was ich da entsorge, war die Zeit zuvor. Ist mir das selber auch wieder bewusst geworden. Und noch einmal, dieses Leid oder Stress in dem Maße, wie wir das, was hier vergeht, nicht gehen lassen können, sagen, das ist vorbei und jetzt sind meine Jungs da als junge Erwachsene und das ist eine unglaubliche Zeit. Was ist die Chance des Augenblicks? Nun, es hat keinen Zweck, der anderen Zeit nachzuweinen, weil die ist vorbei. Und wenn ich das tue, verpasse ich den Augenblick jetzt, dass ich nicht mehr in einer Geschichte vorlesen kann, aber mit ihnen am Tisch diskutieren kann, zum Beispiel. Das verpasst ich dann. Das heißt, zur Erkenntnis nun, ich muss mir bewusst werden, dass das in mir abläuft, dass ich Positives halten will, dass es nicht vergehen soll und dass ich das, was unangenehm ist, nicht eintreffen soll, das muss ich erkennen. Und für das braucht es eben diese Achtsamkeit. Und wenn wir achtsam sind, das lernen, dann können wir auch, denke ich, also bei mir glaube ich ist so, ich bin eben noch nicht ganz so alt, die Altersbeschwerden sind bei mir noch nicht so groß, aber mir hilft es, an dem Punkt des Alterns, an dem ich jetzt stehe, im Beispiel von meinen Söhnen vorhin, da loszulassen, mit dem zu sein, was jetzt eben ist. Und deshalb nochmal zurück auf das Kabat-Zinn-Zitat, er sagte da, Achtsamkeit fördert die Fähigkeit, die Realität des gegenwärtigen Augenblicks zu akzeptieren, und das geht es. Achtsamkeit im Alltag nun, was heißt das? Der letzte Untertitel meines Referats fordert einer kurzen Zusammenfassung. Achtsamkeit im Alltag, wie könnte man das tun? Da gibt es zwei Elemente, eben die Achtsamkeit. Es gibt auch den Begriff, finde ich noch schön, es gibt auch den Achtsamkeitsmuskel. Also die Achtsamkeit kann jede andere Fähigkeit auch trainiert werden. Wie die Konzentration und die Fingerfertigkeit für Klavierspielen oder Tennisspielen oder irgendwas. Es kann trainiert werden. Es ist eine Fähigkeit, die trainiert werden kann. Und wie alles, was trainiert werden kann, muss man es eben auch trainieren, wenn es zur Verfügung stehen soll. So wie ich den Tennisaufschlag übe und die Klavierstunde gehe und den Lauf übe, damit mir im Konzert oder im Tennismatch zur Verfügung steht, muss ich die Achtsamkeit für sich selber wie trainieren. Und für das sind diese formalen Meditationen, die wir unter anderem eben zum Beispiel im MBSR-Programm kennenlernen. Da setzen wir uns bewusst hin und machen das mal mit der CD. Nehmen uns die Zeit, klingen uns aus. Das ist der eine Teil, den braucht es immer wieder. Ist auch mal toll, ein Wochenende zu meditieren, auch mal eine, auch mal 2 Wochen. Das braucht, es braucht solche Inseln. Daneben aber, und das ist für mich eigentlich gleich wichtig, das Konzert, für das ich übe, ist eben nicht das ruhig Sitzen zu Hause, sondern das ist der Alltag. Und da geht es ja darum, in diesen Alltag diese Achtsamkeit reinzutragen. Weil das ist unsere Realität, der Familienalltag, Berufsalltag, wo wir eben gerade sind. Partnerschaft, Freundschaft, da geht es darum, das da zu leben. Und deshalb geht es auch darum, so ganz viele kleine Übungen sich einzuüben, achtsam die Tür abschließen, achtsam die Treppe raufgehen, achtsam die Zähne zu putzen, achtsam zu frühstücken, nicht die Zeitung zu lesen, nicht Fernsehen zu schauen, einfach essen. Was rieche ich eigentlich, wenn ich da esse? Achtsam zu erkennen, da ist eine Wolke, es regnet auf mich. Zu spüren, wie ist das Gefühl, wenn ich über den Schnee gehe und das knirscht, das mal wieder bewusst zu erleben. Und je mehr ich solche mir, ich kann mir so für mich wichtige Elemente, so wie ritualisiert einstellen am Tag, ich nehme mir vor, jedes Mal, wenn ich die Treppe runtersteige, voll dabei zu sein. Warte, wenn ich die Treppe runtergehe. Wenn ich das so ritualisiert mir einübe, dehnt sich so die Achtsamkeit immer mehr in den Alltag aus. So wie ein Netz, das sich immer mehr ausspannt. Achtsam an der Kasse anstehen, achtsam am Rotlicht und so weiter. Die beiden Elemente, die ergänzen sich. Und das formale Training zu einer bestimmten Zeit hilft uns dann einfach, die Achtsamkeit zur Verfügung zu haben im Alltag, dass sie nicht weggeschwemmt wird von unserem Automatismus. Damit komme ich zu einer kurzen Zusammenfassung. Die Vortragsreihe, in der ich jetzt hier auch spreche, die heißt das Älterwerden gestalten. Damit ich gestalten kann etwas, muss ich erkennen, was geschieht überhaupt in einem Prozess des Älterwerdens, Älterwerden gestalten. Ich muss das erkennen. Ich muss es erkennen, was es mit mir macht und weshalb es was mit mir macht. Ich muss aber auch erkennen können, was ist wirklich gestaltbar und was eben auch nicht. Was entzieht sich meiner Gestaltbarkeit? Und zu der Wirklichkeit, um die es da geht, gehört die Vergänglichkeit eben dazu. Das ist uns intellektuell klar, aber wirklich emotional ist das ganz viel schwieriger. Intellektuell ist das klar, völlig, ja, logisch. Aber wirklich, was heißt das für mich? Konsequenz. Wir können diese Wirklichkeit nur teilweise beeinflussen. Was wir in einem verstärkten Maße beeinflussen können, ist, wie wir dieser Wirklichkeit begegnen. Und dazu eben hilft die Achtsamkeit und die Übung am Beginn, heute Abend, die haben vielleicht etwas erahnen lassen, was so ein Achtsamkeitstraining sein könnte, was Achtsamkeit sein könnte. Und sie hat auch uns vielleicht sehen lassen, was dann Automatismen in unserem Kopf abläuft, die uns vielleicht im Alltag gar nicht so bewusst sind. Und im MBSR, Mindfulness-Based Stress Reduction, wie auch im Buddhismus, geht es darum, diese Achtsamkeit, die wir jetzt da vielleicht erahnt haben, als Instrument zu trainieren, um uns von Stress oder Leid, oder wie wir den dann auch sagen, zunehmend befreien zu können. Und dieser Leid oder Stress, dieser entsteht, wenn wir Angenehmes festhalten wollen, nicht gehen lassen wollen, wenn es eben vergeht, und Unangenehmes, wenn es auf uns zukommt, nicht annehmen. Diese beiden Dinge, loslassen und annehmen, sind, so meine ich, auch die großen Themen des Älterwerdens und des Alterns. Und Achtsamkeit hilft uns da zu sehen, wo man sich loslassen und annehmen. Und ich meine, und ich bin sicher, in dem Maße, in dem uns das gelingt, zu erkennen, ob ich loslassen soll oder annehmen muss und es dann auch zu tun, in dem Maße, in dem uns das gelingt, fallen Stress und Leid dann eben auch weg. Besten Dank.